Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Und Oskar, die Wahrheit nach dem letzten Podcast ist ja so ein kleines bisschen, und so ehrlich müssen wir mit uns sein, dass wir uns mit unseren Vorhersagen für das Champions Cup Viertelfinale ordentlich in die Nesseln gesetzt haben. So ehrlich müssen wir sein. Das war nichts.
Aber komplett. Komplett. Ich war ja noch davon überzeugt, Northampton oder auch Glasgow unbesiegbar. Was soll man sagen?
Ich kann jetzt so zumindest sagen, auch wenn ich Toulon keine Chance gegeben habe. Ich meine, ich habe Bordeaux plus 3 gesagt. Ich meine, die 3 kommt in dem Ergebnis irgendwo vor, aber gut. Ich meine, das ist ja positiv.
Ja, für dich denn eine rote Karte? Oder? Wollen wir direkt schon aufs Spiel eingehen? Wenn wir schon dabei sind, dass wir so direkt vorbei.
Eine rote, war es aber eine rote Karte? Oder haben sie die umgewandelt im Spiel? Ich bin mir gar nicht hundertprozentig sicher. Weil das war ja ursprünglich so eine 20 Minuten.
Doch, ich bin mir sicher, dass es.
Ne, er hat ursprünglich. Ja, also er hat ursprünglich so eine 20 Minuten rote Karte mit Review bekommen. Wurde jetzt auch 3 Wochen gesperrt tatsächlich. Ja, Banker, Entschuldigung.
Banker.
Das ist mal ganz schlimm. Früher, als so dieses VAR im Fußball neu war, in der Fußball-Bundesliga, kann ich mich wirklich erinnern, wo es dann hieß, Hertha hat in Köln gespielt, und dann haben sie nach Köln geschaltet. Wie, sie haben nach Köln geschaltet? Sie spielen in Köln. Ich hoffe, sie haben nach Köln geschaltet. Im Bunk. Und er wurde 3 Wochen jetzt gesperrt. War das gegen Penault, glaube ich. Der, weiß gar nicht, ob er gepasst oder gekickt hat, ist ja am Ende auch egal. Aber in jedem Fall hatte er den Ball schon längst nicht mehr. Und hat dann, was gegen den Kopf bekommen. Es war in der französischen Vlogger-Szene wurde einiges draus gemacht, dass sowohl Aldegiri, ich bin mir gar nicht sicher, und auch Penault die Szene sehr gemolken hätten und dass man aufpassen muss, dass Rugby nicht in die Simulation abfällt. Fand ich einen weirden Take. Also habe ich nicht ganz nachvollziehen können.
Zumal auch das Ergebnis so deutlich ist. Ich weiß nicht, ob wir es schon gesagt haben.
Ja, wobei, ich meine, zu dem Zeitpunkt war es noch nicht so eindeutig. Also ich bin mir nicht mehr sicher, ob Bordeaux zu dem Zeitpunkt geführt hat. Aber am Ende, dem Physio einen Strick draus zu drehen, dass er gesagt hat, ey, bleib mal liegen, bis ich dich untersucht habe, finde ich schwierig. Ich glaube auch nicht, dass...
Wir sind wieder einer Meinung. Also die Spieler, vor allen Dingen, alles, was gegen den Kopf geht, das wissen wir heutzutage, das wird einfach nur mal hart geahndet. Da gibt es halt nur keinen...
es gab ja dann hinterher noch die gelbe Karte für Dupont mit so einer Minute Überschneidung. Da noch die gelbe Karte für Dupont. Was auch so teilweise als etwas harte gelbe Karte gesehen wurde, würdest du sagen, gerechtfertigt? Oder ist das für dich auch ein bisschen drüber gewesen?
Ich glaube, bei Top 14 hätten sie die, glaube ich, nicht gegeben. Aber
Champions, ja, ich meine, das war ja irgendwie auch so ein bisschen...
Kommt die sofort.
Das Resultat von Bordeaux's Dominanz einfach über einen gewissen Zeitraum. Ich habe nicht das Gefühl, dass die beiden Karten wirklich einen relevanten Unterschied für das Endergebnis gemacht haben. Also es Bordeaux, also nur mal kurz für die Disziplinstatistik. Bordeaux hat irgendwie 4 Penalties zu Toulouse 15 weggegeben. Oder 5 zu 14, eins von beidem. Also entweder 4 zu 15 oder 5 zu 14, ist ja eigentlich egal. Aber es war ein sehr deutlicher Unterschied. Bordeaux haben Toulouse 2-mal im Mahlfeld hochgehalten. war schon eine sehr disziplinierte und defensiv starke Leistung von Bordeaux. Das muss man halt einfach sagen.
Absolut, und ich meine, auch die gelbe Karte, die Dupont am Ende bekommt, war ja, ja, also resultiert ja auch aus der Dominanz von Bordeaux. Das
ja,
passieren halt solche Fehler gar nicht erst.
Ja, am Ende logischer Fall.
Ich weiß nicht, ob du die Szene vor dir hast, aber ich meine, Bordeaux macht einen Maul, dann ist es, glaube ich, Wookie, der durchläuft, und dann halt Dupont, der im Abseits des Tackle oder das Tackle machen will, der Versuch wird dann trotzdem gelegt. Ja, ist halt so eine Doppelbestrafung, ne? So ein bisschen wie beim Fußball, Handspiel und Elfmeter.
Ja, ich fand es
aber
gerechtfertigt, weil es war halt ein.
So mäßig, ne?
Ist ja immer so dieses Thema von, ja, ab irgendeinem Punkt wird die. Irgendjemand ist immer der Leidtragende für diese kumulativen Fehler. Und auch wenn das einzelne Vergehen im Zweifelsfall gar nicht so schlimm ist, aber. Irgendwann hat der Schiedsrichter halt die Schnauze voll. Und das kann man halt auch, kann man auch sehr nachvollziehen.
Und als Captain muss man ja auch sowieso nochmal vielleicht noch ein bisschen mehr aufpassen.
Ich glaube, das war auch einfach ein Spiel, um vielleicht bei Dupont zu bleiben. Ich würde gar nicht sagen, dass Dupont ein schlechtes Spiel hatte. Überhaupt nicht. Es hat immer so dieses Problem, wenn du als der beste Spieler der Welt gehandelt wirst, ist jedes Spiel, das nicht Weltklasse ist, sondern in Anführungszeichen nur gut, gleich eine Vollkatastrophe. Es ist super wild.
Formkrise.
Lucu hat aber auch einfach wirklich gut gespielt. Hat vor dem Spiel wurde seine Vertragsverlängerung bekannt gegeben. Hatte ein richtig gutes Spiel. Generell Bordeaux, wobei ich muss ganz offen sagen, ich denke gerade irgendwie in der Pressekonferenz nach dem Spiel hat Hugo Mollard so ein kleines bisschen die Fassung verloren, aber es war auch eine freche Frage, wenn ich ehrlich bin, die der Reporter da gestellt hat, ob er den Bordeaux-Stürmern nicht dazu gratulieren möchte, wie viel besser sie im Vergleich zum letzten Jahr geworden sind. Ich sage, ja, das ist vielleicht nicht unbedingt eine nette Frage. ja. Aber ich glaube schon, dass es sind zwei Punkte, die der Unterschied im Vergleich zum letzten Jahr sind. Im letzten Jahr war es ein enges Spiel. Toulouse mit drei, vier Spielern, die gefehlt haben. Das ist auch Teil der Wahrheit. Alles Ausreden, in Anführungszeichen Ausreden, die sie in diesem Jahr einfach nicht mehr hatten. Das waren zwei Teams, die in nahezu Bestbesetzung angetreten sind. Und Bordeaux eindeutig gewonnen hat. Bordeaux hat einen sehr viel dominanteren Sturm im Vergleich zum letzten Jahr und sie haben eine Banktiefe, die sie im Vergleich zum letzten Jahr einfach noch nicht hatte und im Vergleich zu den Jahren davor. Wir haben es im Top-14-Finale zuletzt noch gesehen. Das, was am Ende den Unterschied gemacht hat, war die Bank. Die Bank von Toulouse ist tiefer als die Bank von Bordeaux. Und ich meine, Toulouse hat es in dieser Saison so ein bisschen auf die Spitze auch getrieben. Man gesehen hat, dass sie ja teilweise wirklich die bei Heimspielen die C15 spielen lassen und dann die A15 auf der Bank, falls doch irgendwie wieder erwarten, was schief geht. In meinem letzten Jahr haben wir Toulouse dafür gelobt, dass sie so viel rotieren, dass sie dafür versuchen zu sorgen, dass ihre Topspieler frisch bleiben. Haben sie das jetzt doch ein bisschen übertrieben, dass die Top-Spieler nicht mehr ganz gamefit sind? Oder würdest du es einfach sagen, es ist halt einfach so, dass das bessere Team gewonnen hat und da brauchen wir jetzt gar nicht so viel reinlesen?
Ja, vielleicht ist Bordeaux einfach ein bisschen hungriger gewesen. Ich meine, ich glaube, dass die Top 14 zumindest, dass der Toulouse ja ganz weit vorne steht, das ist, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen, aber dass man dann einfach wenigstens so. Ja, ich meine, so ein Pokal ist halt immer, du musst nur deine 4-5 Spiele gewinnen und du hast halt einen Titel. Ja, das ist nicht wie in der Top 14, wo man, eine Top 14 zu gewinnen ist schwieriger als den Champions Cup, das ist einfach so. Und dass man da vielleicht immer auch als Bordeaux eine ganz andere Motivation hat als Toulouse, die das eh schon häufiger gewonnen haben. Und dann vielleicht auch schon so eine Spielergeneration da ist, die ein bisschen, ja, vielleicht satt noch einfach ist. Das führt dann dazu, dass es dann auch, ja, so deutlich aussieht. Ich meine, ich kann mich noch an ein Top-14-Finale erinnern, wo es, glaube ich, 71-11 ausging. Ne? Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Aber die beiden Mannschaften waren mal sehr weit voneinander entfernt und das gleicht sich jetzt eben an. Vollkommen in Ordnung, wenn du mich fragst. Also als
Es
neutraler
war auch
Zuschauer ist
wirklich so,
man,
also
ja, besser geht's doch gar nicht.
die, ich meine, es war wie, es, ich habe mich an so vielen kleinen Dingen erfreut bei diesem Duell und es war wirklich einfach ein großer Rugby-Nachmittag. Und das hat der Champions Cup bis jetzt so ein kleines bisschen vermissen lassen, dass selbst das Spiel Glasgow-Toulon, was auf dem Papier auch hätte eindeutig sein können und am Ende ein sehr, sehr spannendes Spiel war, aber hat für mich nicht ganz dieses Niveau an Anspannung erreicht, aber vielleicht halt auch einfach, weil Bordeaux-Toulouse die beiden Favoriten auf den Titel waren, mit vielleicht Northampton Leinster zusammen. Bath sicherlich auch, ja, muss man schauen. Aber so diese ganzen kleinen Geschichten drumherum, wie das der Ovalion, das Maskottchen von Toulouse, nicht mit ins Stadion konnte oder durfte, wie sie sich gegenseitig irgendwie auf dem Weg zum Feld. Es
Die
waren halt
Mind
diese
Games, die
ganzen kleinen
ausgepackt werden.
Geschichten drumherum, wo du da sitzt und denkst, oh ja, das hat mich echt wieder abgeholt. Das war ein großer Champions Cup-Nachmittag. Ich habe es im Radio gehört. Zum
Hast du es denn
Radio
überhaupt live
gehört.
gesehen oder
Und
hast du
dann halt
einfach
im
nur
Nachhinein
nachher Leaky Keep gelesen?
die lange Zusammenfassung
Okay.
gesehen. Aber ich habe es im Radio geholt, weil am Ende, ich bin zu geizig. Für EPCR-TV zu bezahlen, für.
Aber das ist gar nicht so teuer, glaube ich. Ich hatte mal nämlich Kumpels, die hatten damals Brief gegen Glasgow geguckt und haben sich dann so ein Stream-Ticket für 4,99 gekauft. Da meinten die voll in Ordnung, wenn man
Ja.
das irgendwie zusammenguckt auch noch. Dann ist es ja ein Euro
Habe
für
ich
jeden
nicht
so gefühlt.
nachgeguckt, ich bin zu geizig
Ich weiß nicht, was
dafür.
jetzt das
Ich habe es im
gekostet hat.
Radio gehört. Das fand ich. Ich habe es ja schon ein paar Mal hier im Radio.
Da
Ja,
hast du auch französischen
und es ist,
Kommentar, da hast
ich
du
meine, ich
auch
habe es hier im
französischen
Podcast schon ein
Kommentar,
paar
das
Mal
ist nicht auf
gesagt, ich höre auch
Englisch.
einfach nach wie vor gerne Radio. Das sind so diese schönen Kindheitserinnerungen an irgendwie Sportschau, Bundesliga-Konferenz.
Nein, das ist der Topka Thorsting. Wie geht nochmal die
Ich habe
Bundesliga
keine Ahnung,
2009,
ich weiß
2010?
es nicht
Düm,
mehr.
düm,
Aber ich höre immer noch, ich höre gerne Radio, ich höre auch die
okay.
Topkartos-Konferenz. Oh ja, die gute alte Zeit.
Da hat Hertha noch in der ersten
Das
Bundesliga
hat
gespielt,
geholfen.
ne? Das stimmt das, aber.
Ja, aber auch die Topkartos-Konferenz höre ich auch wirklich immer noch gerne im Radio. Aktuell mache ich es ja so, dass es haben ja tatsächlich gar nicht alle von diesen Videos, die gestreamt werden, haben ja gar nicht alle Ton oder zumindest nicht alle durchgängig Kommentar. Und dann mache ich es eigentlich immer so, dass ich den Stream anmache, Ton aus und Radio auf die Ohren. Finde ich eigentlich immer ganz schön. Aber gut, es sind Luxusprobleme.
Wie ist denn das dann? Bist du da nicht immer hinter dem Radio oder bist du dann mit den Videoaufnahmen? Müsstest du
Da
dann
ist
nicht
es
hinterm Radio sein
relativ
oder wie ist das?
parallel. Am Ende, du hast ja gar nicht, also für die Konferenz hast du ja gar nicht dieses Multi-Rugby, also gar nicht die Konferenz von Canal Plus, sondern du suchst ja halt einen Einzelstream aus und der schaltet sowieso, wenn du dieses Einzelvideo hast, wird der Kommentator nur dazu geschaltet, wenn auch die Konferenz dazu schaltet. Genau. Und deswegen ist es eigentlich relativ
Hast du schon mal
egal, weil
erzählt? Ja,
die Konferenz schaltet im Zweifelsfall
katastrophal.
ja auch gar nicht live rüber. Da ist es eigentlich relativ gleich. Die Einzelspiele gucke ich schon mit Ton, auch wenn es nicht immer schön ist, aber die Einzelspiele gucke ich mit Ton, aber die Konferenz mache ich meistens über Radio, das finde ich eigentlich ganz schön. Ich werde aber gestehen, Glasgow-Toulon habe ich nicht live geguckt, weil das in meinem, oder live, auch nicht live gehört, weil das in meinem Kopf so eine entschiedene Sache war, dass Toulon keine Chance hat.
Das habe ich ja auch gesagt und wir haben uns so vertan, weil Toulon ja auch irgendwie damals zumindest ihre Saison retten kann. Ne? Also du bist im Champions Cup Halbfinale, das ist dann schon eine Nummer, wenn man das dann vielleicht auch noch gewinnt. Ich meine, sie spielen jetzt auswärts, ja, in Dublin müssen, ja doch, spielen in Dublin gegen Leinster. Das ist natürlich auch nicht
Ich
einfach,
denke auch, also
aber wieso nicht?
am Ende finde ich das gar nicht. Ich meine, es ist halt wirklich noch, die Saison ist. Es wurde immer darüber geredet, Saison ist vorbei, Saison ist vorbei. aber am Ende es sind noch einige Spieltage und es ist jetzt auch wieder
Aufbruchstimmung
drin, wenn jetzt Frank Azemat zurückkommt. Warum soll das nicht, warum soll da nicht mal was, nicht mal was gerettet werden? Warum soll sich nur mal ein Ruder um die Ecke wie sagt man? Oh, ich bin kein Segler, ihr wisst, was ich meine, rumgerissen werden. Warum nicht?
Ruder rumgerissen werden.
Kann ich mir durchaus vorstellen. Ich bin optimistisch. Toulon ist halt so ein, ich meine, Toulon, Lansdowne, Champions Cup. Ich glaube nicht, dass sie das Finale schaffen, weil ich meine...
Glaubst du denn, dass sie es bis ins Finale schaffen?
Toulon, Lansdowne, Champions Cup, das ist doch einfach so ein... Also wenn einem da nicht das Wasser im Mund zusammenläuft, ist man... Ja.
Du bist wieder 20. Du fühlst dich wieder 20. Letztes Mal gab es so ein Duell, da warst du noch, hast du noch in der U18 gespielt.
Ah, oh, die gute alte Zeit.
Erste Herrin, frische Erste Herrin.
Ich bin schon wirklich überzeugt. Das wird schön, auch wenn ich nicht glaube, dass es ein, auch da nicht glaube, dass Toulon wirklich was gewinnt, aber möglich.
Und wie sieht es denn Bordeaux aus? Gewinnen die gegen Barf?
Ich meine, es ist natürlich... Es wird... Ich denke, dass Barf Bordeaux gefährlicher wird, als es Northampton vielleicht nochmal geworden wären. Wir hatten das Spiel ja schon in der Gruppenphase, das war relativ eindeutig. Jetzt ist Gruppenphase natürlich nicht Halbfinale. Aber ich glaube, dass Barf stilistisch besser gewappnet sind, um Bordeaux gefährlich zu werden. Aber das ist pure Spekulation. Ja.
Ja, glaube ich auch, aber ich glaube, Bordeaux wird gewinnen, spielt dann gegen Leinster im Finale und gewinnt auch das Finale, weil Leinster und Finale, das passt nicht zusammen. Zumindest, wenn es gegen französische Vereine geht.
Aber den Challenge Cup noch gleich noch
abhaken. Machen sich schwer.
Gibt nur
abhaken, Montpellier gewinnt 45-22 gegen Connacht.
Nur vorher noch
und
zwei
damit
zu diesem Spiel abzuhaken,
kommen wir vielleicht nach Clermont, oder?
Eine Sache, die wir loben so müssen. Und eine Sache, die wir loben müssen. Negativ zu bewerten, natürlich wieder die Zuschauerzahl von offiziell 4.500, aber sind wir mal ehrlich, also es sah eher nach 2.000 aus. Die Dauerkarten nicht mit reingerechnet wahrscheinlich. Es hat niemand interessiert, aber...
Es hat niemand interessiert auf anderen Sachen.
Auf der positiven Seite, auf Connachts Seite, hat mit Albert Lindner ein junger Frankfurter sein Profidebüt gegeben. Von daher, das sagt man ja nicht oft als Berliner, aber Frankfurt habt ihr gut gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Kommen wir aber stattdessen zu Dingen, die nicht gut gemacht sind. Du hast die Überleitung schon ein bisschen angesetzt. Clermont.
Ja, Regis und meine ehemaligen Teamkollegen sind ausgegangen mit ihren, ja, zumindest einer mit seiner Frau, beim anderen weiß ich nicht genau. Und dann beim Verlassen des Restaurants ist es zu Handgreiflichkeiten gekommen. Weshalb die beiden dann auch ratzfatz in Gewahrsam genommen wurden. Am nächsten Tag dann aufatmen. Es handelt sich nur um Selbstverteidigung. Haben sich anscheinend so selbstverteidigt, dass derjenige dann auch mit Verletzungen ins Krankenhaus musste. Aber aller Fairness nach, es gibt Videoaufnahmen, wo man sehen kann, wie der Angreifer die Frau von, ich glaube, es ist auch an so einer Presse, die Frau von Regis ohrfeigt und angreift. Und ich kenne die beiden Jungs ja. Da gibt's nämlich.
Ich habe den Typen nicht gesehen, aber
gibt's
ich habe
Bilder Antwort
von Regis Montagne gesehen. Ich habe ihn auch schon aus näherer Nähe gesehen. Und weder vom Fernsehbild noch vom Livebild ist das jemand, mit dem ich mich würde anlegen wollen. Also sich mit einem Top 14...
Zumal er hat sich ja auch seine Frau angegriffen.
Ich weiß nicht, ob das ein relevanter Faktor ist.
Was eigentlich noch fast schlimmer ist.
Wenn ich seine Frau schlage, dann wird er mir bestimmt nicht zurückhauen. Ich bin nicht gut in... Ich, Ja.
Vielleicht hat er sich das gedacht, aber leider, er ist leider in der Notaufnahme aufgewacht.
Ja, aber erstmal positiv. Also auf der wirklich schön ist nichts passiert. Also außer dem Typen, der es provoziert hat. Aber ehrlicherweise, niemand sollte in der Notaufnahme landen, aber mein Mitleid hält sich in Grenzen. Und es ist niemandem was passiert.
Man, auf die Idee muss man auch kommen, die Frau von, also da gehen zwei Profi-Rugby-Spieler einfach aus und dass man die dann angreift, das ist,
Wahnsinn,
dass man dann die Frauen von denen angreift, das ist doch, also keine Ahnung, das ist ein
Ja, ich
Selbstmordkommando,
meine
würde man sagen,
zumindest,
das ist nach hinten
also
losgeht, das hätte er nicht
ich
denken
möchte ihn
können.
nicht verteidigen, ich kann ihn nicht verteidigen, aber zumindest hieß es ja, dass er nicht mehr ganz bei Sinn war. Aber das weiß ich nicht. Ist am Ende, denke ich, auch nicht, dass Alkohol oder Drogen eine wirkliche Entschuldigung sind.
Es geht nicht, ganz einfach. Da gibt es nur
Also
eine
ich
einzige.
meine,
Also,
ich
mir würde
hoffe
jetzt auch keine Lösung
ehrlicherweise für ihn,
einfallen.
dass er gut alkoholisiert war,
Da
dann
hilft auch im Stuhlkreis nicht weiter
ist es vielleicht ein bisschen weniger weh getan.
in der Lage.
Naja, positive und negative Na Schlagzeilen. Ist das die Übergang? Ich weiß es nicht. Gibt's on
Nee,
fleek.
du bist heute.
Ich bin zu alt, um das zu
Ist
sagen,
gut.
glaube ich. Aus
On
England
fire
und,
bist du.
naja, nicht ganz Neuseeland, aber Semi-Neuseeland. Vielleicht erstmal mit dem Schlechten voran. Moana Pacifica, das Super Rugby Team, beziehungsweise Super Rugby Pacific Team, wird wohl am Ende der Saison die Existenz beenden. Man steht vor massiven finanziellen Problemen, was mich nicht überrascht. Entsprechend wird das Team im kommenden Jahr nicht mehr mitspielen. Das wirft natürlich weitere Fragen.
Ist ja auch nicht das erste Mal, dass diese Pazifiknationen und ja, wo ist das
Ja,
ganze
wobei
Geld hin? Ne? Da
ehrlicherweise.
gab's ja, ist ja nicht zum ersten Mal, dass man solche Stories leider hört. Und wenn man die Spieler auch kennt, weiß man, dass die Stories auch
Ja, ich.
echt sind. Also, dass ich da schon für Sachen
Bin ich.
gehört habe.
Würde ich prinzipiell
Die
unterschreiben. In
germanische
dem Fall denke
Nationalmannschaft,
ich
die
aber auch
samoanische
einfach,
Nationalmannschaft, da.
dass es ein großes. Es gibt halt einfach ein signifikantes oder zwei signifikante Probleme in dieser ganzen Thematik. Super Rugby hat ein Ausgabenproblem und die Super Rugby Franchises haben ein signifikantes Einnahmenproblem. So, Moana Pacific.
Ich meine, sind wir mal ehrlich. Sind wir mal ehrlich, ist Super Rugby noch das gleiche wie, also das ist, früher war das war die Rugby-Liga. Heute, das guckt doch kaum
Es,
einer. Auch in den Ländern selbst, nicht in Australien, da das ist
naja,
doch
nicht,
13
es
Rugby
gibt
schon
also nicht mal.
viel, viel wichtiger einfach als das
NRL ist
15er.
sicherlich eine wichtige Liga in Australien, aber halt auch nicht. Also halt auch nur auf Platz 3, wenn man so möchte, im australischen Sportkosmos. Hinter Australian Football und Cricket. Rugby Union läuft sicherlich noch hinter Fußball. Und Neuseeland ist kein, was sind 6 Millionen Einwohner? Dann hast du noch Konkurrenzangebote. Super Rugby ist sicherlich also leidet ja generell unter den viel zu großen Stadien, die langen Reisekosten. Moana Pacifica hat zwei Probleme. A, du hast die hohen Kosten mit den Reisekosten, mit den Spielerkosten. Ich meine, Ricky Ioane ist sicherlich nicht günstig. Tana Umanga als Coach ist sicherlich nicht günstig. Und dann kommt eben halt dazu zwei Probleme hinzu. Erstens, du spielst in Auckland. Auckland hat eine hohe polynesische Bevölkerung, keine Frage, ne? Aber du spielst halt nicht da, wo die Leute sind, die du eigentlich repräsentieren sollst. Dann kommt, also das, aber die andere Sache ist nämlich auch, dafür, dass du eigentlich zwei andere Nationen repräsentierst, machst du dich aber natürlich auch für neuseeländische Sponsoren sehr unattraktiv. Weil ich sag's, ja, aber ihr seid ja nominell kein lokales Team. Die andere Sache ist aber auch, dass die polynesische Bevölkerung in Neuseeland mittlerweile auch sehr, sehr stark zu Rugby League tendiert. Die New Zealand Warriors haben im Vergleich zu Moana Pacifica einiges an Zuschauern und Fans gewonnen, muss man halt auch in Fairness sagen. am Ende, also ich finde es nicht überraschend, ist ja nicht das erste Team. Melbourne ist auch vor ein, zwei Jahren pleite gegangen.
Ja, also ich finde es interessant, was du sagst, weil irgendwie, das ist genau das, was du sagst, leuchtet mir sofort ein. Das ist ja der Business Case, ist ja einfach falsch gedacht. Also entweder bin ich ein Team, was von den Inseln kommt, dann spiele ich auch auf den Inseln. Und dann nehme ich halt den Flieger von Auckland auf die Inseln, das ist ja dann auch kein Problem, das kostet dann, also kostet dann nicht mehr so viel. Aber als identitätsfremdes, in Anführungszeichen, Team in Auckland zu spielen, obwohl man ja gar nicht in Auckland, also man ist ja praktisch, das Konzept dieses Teams ist ja genau das Gegenteil. Wir gehen nicht nach Australien und Neuseeland, sondern wir bleiben auf unseren Inseln, Tonga, Fidschi, Samoa und alles, was da noch an Inseln ist. Ja, dass das nicht funktionieren kann, das
früh erkennen können,
muss man ja eigentlich bis 3 zählen können.
Es hat von Anfang an nur funktioniert, weil World Rugby Geld reingesteckt hat, was ich ehrlicherweise auch von Anfang an ein bisschen kritisch gesehen habe. Ich finde es nicht überraschend. Es ist ja auch nicht mal das. Ich finde es ein bisschen überraschender, dass es nicht das erste Super Rugby Team in dieser neuen Iteration von Super Rugby ist, das pleite gegangen ist. Melbourne war einen Schritt schneller. Aber so ehrlich müssen wir halt auch sein, dass die anderen Franchises in Neuseeland nur vom Geld der All Blacks am Leben gehalten werden. Sydney, also New South Wales, ist die einzige Franchise in Australien, die finanziell sich selbst trägt. Und das liegt aber auch nur daran, dass Sydney halt das Dublin Australiens ist, dahingehend, dass sie einen großes Netz an Privatschulen haben, die Rugby spielen, entsprechend tiefe Taschen, die die Alumni haben, die Geld an den regionalen Rugbyverband spenden. Die Western Force hält sich nur aufgrund des Großspenders dieses Kohlenminen, also Schwarzkohleminenbetreibers, der allerdings ja auch, und so ehrlich muss man ja sein, in den letzten Jahren weniger und weniger Geld reingesteckt hat, weil er ja auch vom Embargo Chinas gegenüber australischer Kohle betroffen war und damit natürlich seinen Hauptabsatzmarkt verloren hat. Auch da muss man sich, und meine Western Force hat ja auch nochmal, ist ja aktuell, was Super Rugby angeht, das Team mit den längsten Reisezeiten. Auch so eine Frage, wie lange sich das hält. Ich meine, das ist nicht das Thema des Podcasts. Vielleicht dahingehend spannend, so dieser Kontrast, und das vielleicht auch so ein bisschen globalpolitisch, dieser Gegensatz, die Teams und die Ligen, die sich an anderen Sportarten orientieren, haben Probleme, während die englische Premiership tatsächlich sich sehr stabilisiert und sogar Wachstumsoptionen hat, und das muss man ja sagen, nachdem Newcastle von Red Bull übernommen wurde, nachdem Bath mit Dyson einen sehr finanzstarken Co-Eigentümer dazu bekommen haben, wird Exeter jetzt das nächste Investorenprojekt. Kann man aus romantischer Sicht natürlich ein bisschen schade sehen, wohl ein amerikanischer Multisport-Investor, also Gerüchte halber Fenway Group, aber nichts Genaues weiß man nicht. Aber potenziell tiefe Taschen, die in Exeter dazukommen. Ich bin gespannt, die Premiership stabilisiert sich. Ich finde das spektakulär für den europäischen Rugby, auch wenn es natürlich nach wie vor albern ist, dass diese neu formierte englische Premiership 8 von 10 Teams in den Champions Cup qualifizieren, aber sei es drum. Aber das vielleicht, ich gucke sowieso nicht, das stimmt schon. Aber zumindest eine spannende Entwicklung. Aber ich glaube, wir haben uns zu lange mit themenfremden Themen.
Ja, aber ist doch interessant, ich glaube, so Deep Dive, das interessiert die Leute, weil was man Marc ja lassen muss, der hat ja Ahnung. Du hattest ja schon mal das erzählt, aber die Meteorologie kann man gar nicht in Deutschland,
wenn man Französisch kann oder sich das Französisch aneignen möchte, weil so ehrlich muss man auch sein, es ist kein Mathematikfachbuch, man kann sich das schon aneignen. So schwierig sind die Texte nicht. Kann man sich über große App-Stores das Abo gönnen. Das sind, glaube ich, 100 Euro im Jahr für 2 Zeitungen die Woche. Eigentlich ist es ein Schnäppchen. Muss man halt auch sagen. Apropos Schnäppchen.
will jemand ein Jahr kaufen.
Ich weiß gar nicht.
Oder wolltest du viel tun, die mal nach
Ich wollte eigentlich zur Not gehen, wollte aber auch jetzt nicht das Frauennationalteam von Frankreich übergehen. 40-7 haben sie gegen die Italienerin im Auftakt der Six Nations gewonnen. Schöne Anekdote in Anführungszeichen am Rand, beziehungsweise gar nicht mal am Rand, sondern mit auf dem Feld. Die Frankreich-Pionierinnen, die das allererste Frauennationalländerspiel gespielt haben, gegen die Niederlande damals, das war damals noch kein genehmigtes Spiel, sondern vom Verband genehmigt, sondern Eigeninitiative, mussten mit einem blanken Trikot spielen, haben jetzt im Nachhinein dieses Trikot mit einem Frankreich-Wappen versehen bekommen, also wurden als die Pionierinnen, die sie waren, gewürdigt. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Weniger schön, der FC Lourdes, ein Team, über das wir normalerweise hier gar nicht so oft reden, weil sie fünftklassig sind, aber als achtfache französische Meister finde ich schon, dass sie da eine gewisse Sonderrolle haben dürfen. 68 ist das letzte Mal Meister geworden, also doch auch schon ein bisschen her. Müssen wohl in die... ist auch eine wilde Geschichte, also da fangen wir wirklich wieder an. Die Leute lachen ja immer darüber, wenn man darüber redet, dass Frankreich den Beamtenstaat in Deutschland eingeführt hat. Das war Napoleon damals. Die Franzosen lieben ihre Beamten. Sie lieben ihre Verwaltung. Das ist viel schlimmer, als man sich es selbst beim Berliner Behörden-Ping-Pong vorstellen kann. Da sind die Franzosen Spitzenreiter drin. Und es wird jetzt halt spannend, weil in Frankreich ist es nämlich so, dass du keine Punktabzüge kriegst, wenn du deine Auflagen nicht erfüllst, sondern du kriegst einen administrativen Bonus, wenn du genug Schiedsrichter stellst, genug Jugendtrainer stellst, genug Jugendteams stellst, dann kriegst du so einen administrativen Bonus. Wenn du ein guter Schüler bist, kriegst du Bonuspunkte. Die hat Lourdes diese Saison nicht bekommen, weil sie nicht genug Schiedsrichter haben. Aber, also drei Schiedsrichter müssten sie stellen, sie haben nur einen gestellt, aber sie sagen, naja, einer von den anderen beiden, der war ja langfristig verletzt, der konnte ja gar nicht pfeifen. Und wir haben ja dafür unsere Schiedsrichterschule, die lizenziert ist. Und darüber haben wir ja Jugendschiedsrichter ausgebildet, die auch wieder eine kleinere Punkteanzahl erfüllen könnten. Und ich bin sehr, sehr gespannt. es ist jetzt wirklich ein administratives Duell der fachlichen Feinheiten oder der Auflagenfeinheiten, dass sich da jetzt anbahnt. Ich drücke dem FC Lourdes in jedem Fall die Daumen. Ein historischer Club, wie gesagt, achtfacher Meister, dreifacher Vizemeister. Es wäre schon sehr, sehr schade, wenn so ein Verein in der Versenkung landet. Niort droht dieses Schicksal?
Ja, wenn wir jetzt bei Versenkung landen sind, dann ja, weil die sind jetzt in der Versenkung. In der Federal 3. Das ist ja noch über der Regional.
Ja, bis dahin ist der Weg in den professionellen Rugby relativ weit. Nicht unschaffbar. Es gibt auch andere. Osch sind auch vergleichsweise nah wieder rangekommen. Zum Beispiel, die sind ja auch damals in die F3 runtergestuft worden und sind jetzt auch wieder in der oberen Tabellenhälfte der National 2. Da kommen wir nächste Woche drauf zu sprechen. Da ist der letzte reguläre Spieltag nächste Woche schon und werden sicherlich mal einen Blick auf die Playoffs werfen. Lannemezan, also der Verein von Mathieu Ducos, dem deutschen Nationalspieler, steht allerdings schon als sportlicher Absteiger fest. Letztes Jahr haben sie sich zumindest administrativ gerettet. Mal gucken. Ne? Aber in die siebte Liga bitter. Bitter. Ja. Und die Daumen sind gedrückt, dass sie vielleicht...
Vor allem für unsere deutschen Jungs.
Einen anderen Standort für die nächste Saison finden. Einige Spieler von Jörg haben ja für die Saison schon als Medical Joker. Oder teilweise, wobei das war mehrere Spieler von Tarbe, haben überbrücken jetzt den Rest der Saison in der ersten Liga im 13er Rugby noch. Um dann zur neuen Saison im 15. Rugby zu landen, wieder. Teilweise sogar bei Zweitligisten. Also sehr gespannt, also Daumen sind gedrückt, dass sie einen neuen Ort finden. Gael Ficou und Rabas Libani, wir haben es gerade schon, du hast es gerade schon gesagt, wechseln zur kommenden Saison nach Toulon. Gael Ficou und Slimani, beide auf den letzten Karrieremetern sicherlich Gaël Ficou kommt aus Toulon, für ihn ist es ein Heimkommen. Das finde ich sehr, sehr schön. 13 Rugby haben wir gerade schon angesprochen. Carcassonne hat erneut den Pokal gewonnen, den Coupelot Derby. 33-6 gegen Albi, das ist kein besonders spannendes Spiel, aber auch in der Form erwartet. Sehr, sehr schön. Zweimal Rugby-Fußball-Überschneidungen. Wir haben letztes Jahr schon mal berichtet, dass Stade Toulousain und der TFC, also der Toulouse Football Club, ihre Beziehungen verengen wollen oder näher aneinander rücken wollen, mit gemeinsamen Spieltagen unter anderem, haben jetzt aber in jedem Fall als im ersten Schritt ein gemeinsames Trikot rausgebracht, dass sie einmal in Rugby, einmal in Fußballform tragen werden. Sehr, sehr schön in beige mit lavendelfarbenen Hosen und Stutzen. Finde ich sehr gelungen, haben ein gemeinsames Video produziert, das gemeinsam beworben. Ein wenig umständlich, weil sie den Fans des jeweils anderen Teams, wobei es sicherlich auch viele Überschneidungen gibt, aber ja, mal erstmal erklären mussten, wer die Spieler des anderen Vereins sind. Also es ist nicht unbedingt so hundertprozentig von der Zunge gerollt, aber naja. Und am kommenden Wochenende spielen die Girondins, also Bordeaux, in Bayonne, in der fast des vierten Liga. Die Tickets für einen Zehner im Jean Daugé, bin mir sicher, das wird die größte Kulisse, die Aviron Bayonne Football jemals hatte. Das wird sicherlich sehr, sehr spannend. Ich bin mal gespannt, auch DNACG-technisch, wie es mit den Girondins weitergeht. Aktuell mit Abstand nur Zweiter in ihrer Gruppe, also würden nicht aufsteigen, aber es wird Gemausche mit dem Prestigeprojekt Ligue 3, das der französische Verband hat, dass man dort mit den Girondins ein prestigeträchtiges Team für sein neues Prestigeprojekt haben möchte und man dort gegebenenfalls eine Wildcard ausstellt, weil wenigen sportliche Ergebnisse. Kommen wir noch zu den Playoffs der fünften Liga, nur ganz schnell durchgegangen, aber trotzdem ganz spannend. Florac spielt gegen den Sieger aus den vier Cantons, also einem Vorort von Ouagin, möchte ich sagen, oder einem Vorortverein, die gegen Limoges antreten. Limoges hatten wir ja schon darüber berichtet, unter anderem der Verein von Alban Roumet, der im vergangenen Jahr zumindest zu Trainingslagern des deutschen Nationalteams eingeladen war, aber glaube ich am Ende nicht gespielt hat. Bagnères de Bigorre spielt, auch ein ehemaliger französischer Vizemeister übrigens, spielt gegen den Sieger aus Issoire und Soustan. Saint-Sulpice-sur-Lez, ein undankbarer Verein mit einer...
Wie kann es denn sein, dass sich Soustan dafür qualifiziert hat? Wie kann das denn sein, dass Soustan dabei ist? Die sind doch...
Geht schnell.
Haben die um Abstieg gekämpft?
Geht wirklich krass, schnell. Dass die so zurückgekommen sind jetzt. Ja, also geht... ich gehe auch von aus...
wobei ich glaube, dass sie gegen Issoire verlieren werden.
Haben einen guten Run hingelegt, sind ambitioniert, muss man auch sagen, ein bisschen ambitionierter, als ihnen gut tut. Aber haben als ganz klares Ziel dritte Liga ausgegeben. Bis dahin ist sicherlich noch ein langer Weg, aber... auch da wieder so dieses Thema, nachdem der Fußballverein nicht mehr erfolgreich ist, hat Rugby eigentlich auch die öffentliche Unterstützung hinter sich. Spannend wird es danach. Saint-Sulpice-sur-Lez spielt gegen den Sieger aus Saint-Jean-Royan gegen Blagnac. Blagnac ist sicherlich einer der Favoriten auf den Aufstieg in die vierte Liga, nachdem sie ja vor zwei Jahren administrativ diese Drittligasaison nicht zu Ende spielen konnten, nachdem mehrere Sponsoren Sponsorenverträge nicht mehr erfüllen konnten. Montmélian spielt gegen den Sieger aus Jaillac und Grisson. Grisson sicherlich auch ein Mitfavorit. Annonay spielt gegen den Sieger aus Mazamet und Agde. Mazamet und Agde, ein sehr, sehr spannendes Derby. Haben in den letzten Jahren einige Meistertitel in den unteren Ligen eingefahren. Und zwei sehr wichtige Ausbildungsvereine, unter anderem für Béziers. Lille Jourdain spielt gegen den Sieger aus Nuit-Saint-Georges und Serré. Serré haben wir auch schon drüber gesprochen, haben wieder sehr viel, sehr starke administrative Unterstützung gekriegt, sind der zweitwichtigste Verein in den Pyrénées Orientales. Und haben jetzt irgendwie wir hatten vor ein paar Folgen drüber gesprochen, irgendwie 12 Millionen für dieses neue Stadion, keine Ahnung. Nee, weniger, naja. Perroade spielt gegen den Sieger aus Tours und Nafarroa. Tours auch ein ambitionierter Verein. Auch eine spannende neue Region. Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Samet Aranjal spielt gegen den Sieger aus Sarlat und Courbevoie. Sarlat schulden wir auch immer noch so ein kleines bisschen Entschuldigung. Ich bin gar nicht sicher, ob Dominik Eichhorn mittlerweile aus dem Hungerstreik ausgetreten ist. Wir hatten darüber geredet, das ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte, weil er hatte ja damals Sarlat übernommen. Er ist ja ein Amerikaner oder ein Franzose, der in den USA als Tech-Investor sein Geld gemacht hat. Und dann nach Sarlat zurückgekommen ist, was ein relativ kleiner Ort ist. Gesagt hat, das hier wird der nächste große Zweitliga-Verein, mindestens, vielleicht sogar Erstliga-Verein. Und Geld investiert hat und dann verhaftet wurde wegen Steuerhinterzug in den USA. Wurde er verhaftet, sein ganzes Vermögen eingefroren, wurde bei Sarlat natürlich nicht weiter als Präsident und Investor geführt. Der Verein daraufhin, hat ja damals auch ein argentinischstämmiger deutscher Nationalspieler gespielt. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wie er heißt, aber der ist dann auch wieder zu Frankfurt zurück, soweit ich weiß. In jedem Fall, alles eingefroren, rausgeschmissen. Hat sich dann rausgestellt, er ist unschuldig. Aber seine ganzen Vermögenswerte blieben eingefroren über mehrere Jahre. Er ist daraufhin in Hungerstreik eingetreten, bis er seine Sachen zurückbekommt. Aber ehrlicherweise, diese Auflösung dieses Hungerstreiks, und das ist sicherlich bestimmt schon ein halbes Jahr her, habe ich nie mitbekommen. Also vielleicht hungert er immer noch, keine Ahnung. Aber ja, Dominik Eichhorn, neben einem fantastischen Namen, eine Entschuldigung von meiner Seite. Kommen wir zu Pro De Deux, und wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, weil wir so viel Zeit mit anderen Themen hatten, aber einige Ergebnisse sind durchaus der Rede wert.
Wir haben gewonnen.
Euer Super Rugby-Ergebnis, das ihr im Baskenland geholt habt, mit Nevers, ein Big Points im Abstiegskampf. Zwei sehr unterschiedliche Hälften auch. Oskar, wie lief's denn? Also erstens, warst du mit in Biarritz, und zweitens, wie habt ihr dieses Spiel wahrgenommen, vor allem nach den zwei sehr unterschiedlichen Hälften, die es da gab?
Also unser Präsident hat halt schon am Anfang der Woche gesagt, okay, ihr bekommt ein Privatjet, das kostet mich ungefähr 40.000 Euro, ihr gewinnt besser, sonst könnt ihr ab nächster Saison überall mit dem Bus hinfahren. Das hat natürlich dann mal ein paar Prozent mehr Motivation gebracht. Und dann hatten wir echt eine coole. Also ich habe ja nicht trainiert. Ich habe ja, mein Knie ist ja immer noch nicht ganz gut. War jetzt in Paris, hat sich ja leider chronisch entzündet. Dementsprechend mal gucken, wann es damit weitergeht. Auf jeden Fall haben sie dann nochmal am Dienstag gesagt, das Training passt nicht, wir müssen Mittwoch nochmal trainieren. Und haben halt wirklich richtig darauf geachtet, dass alles passt. Dann am Donnerstag das Team ernannt, zack, in Privatflieger, ab nach Biarritz. Ja, und dann haben wir abgeliefert, aus der Kabine gekommen wie die Feuerwehr, 32 Punkte in 15 Minuten, bis dann Biarritz sich gedacht hat, jetzt müssen wir mal aufdrehen. Dann sind die aus der Halbzeit rausgekommen, auch 32 Punkte. Und dann war es ein offener Schlagabtausch, den wir am Ende dann ja mit 3 Punkten mehr für uns entscheiden konnten. Und damit wir natürlich jetzt dieses Wochenende echt in der Situation, wenn wir zu Hause gewinnen, dann sind wir ja relativ komfortabel. Und Biarritz, die müssen jetzt echt, es gibt ja dieses Tableau Anglais oder so, sozusagen, wo man dann Heim- und Auswärtssiege miteinander verrechnet, und die sind jetzt bei -8 Punkten. Und das ist natürlich echt nicht
schon
gut.
Also wenn für ein französisches Team 5 Heimniederlagen ist gleichbedeutend mit Teeren und Federn aus der Stadt jagen eigentlich. Normalerweise.
Ja. Und der Trainer ja um 3 Jahre verlängert worden.
Ich meine, es ist schon wirklich wild, wenn du eigentlich überlegst, was wenn du die Vermögensverhältnisse von eurem Präsident anguckst und von Pierre-Edouard Sterrain, dem Eigentümer von Béziers, wenn du das so ein bisschen gegeneinander aufwiegst und guckst, was die jeweiligen Leute in den Verein stecken, ist es schon, ist schon wild.
Willst du behaupten, dass mein Präsident arm ist, oder was?
Nee,
was
aber er ist sicherlich kein Multimilliardär. Soweit ich weiß. Ja, Loser.
Nee, er hat nur schlappe 220 Millionen. Er hat nur
das
220.
Das macht einen mit Pierre-Edouard Sterrain mit...
Ey, da kann man doch mal einen Privatflieger springen lassen. Das ist dann auch möglich.
Ja. Das würde Sterrain nicht machen. Aber gut, ohnehin eine Persönlichkeit, die... sagen wir es mal so, nicht unbedingt den positiv aufgefallen ist in den letzten 10 Jahren. Oder letzten 100 Jahren. Ich glaube, das kann man generationsübergreifend sagen.
Und ich will noch was sagen. Er hat sogar jedem die Prämie bezahlt. Jeder die Prämie bekommen. Die Auswärtsprämie. Und ich glaube, sie wurde sogar noch verdoppelt. Guter Mann!
Also,
guter Mann!
Biarritz, wobei Boubizier stimmt in jedem Fall immer. Aber ja, Biarritz in dem Fall in doppelter Hinsicht. Biarritz.
Damit kann man nie was falsch machen, richtig?
Ach, generell nie was falsch
machen. Vor allem, wenn man ein Bond-Fan ist.
Apropos, haben 71-0 in Wann verloren. Zwei Geschichten am Rande. Erstens, das erste Vater-Sohn-Duo in der Pro Ligue 2. Pager und Pager, weiß ich gar nicht. Und Ryan Tafili.
Nach LeBron James und Bronny James jetzt also auch
in
der Pro Ligue 2 Vater-Sohn-Duos.
Die Familie
Tafili. Schon eine große Leistung. Oder eine Halbzeitpause. Die große Super Bowl, eine sehr schöne Show mit der Vorstellung der neuen Crepe-Chips. Ich bin echt neugierig, freue mich, falls sie irgendwann mal hier verfügbar sind. Ansonsten weiß ich, womit ich den Kofferraum beim nächsten Urlaub fülle. Ja, ansonsten Aurillac Agen, 21:38 am Ende vor einer überraschend großen Kulisse, 4.500 Leute im Stadion in Aurillac. Das ist eine sehr, sehr gute Kulisse. War ja auch so ein bisschen do or die. Der Sieger kann zumindest noch kleine Hoffnungen auf Playoffs wahren. Wirklich nur kleine, aber naja. Während Aurillac natürlich als klarer Verlierer dieses Duells seine Saison jetzt eigentlich so ein bisschen auslaufen lassen kann. Da wird nicht mehr viel passieren. Provence hat noch den Bonuspunkt gegen Mont-de-Marsan verspielt. Nachdem sie eigentlich ganz klar alles in der Hand hatten, haben sie dann einfach zu sehr schleifen lassen am Ende. Nur noch mit einem Versuch Vorsprung gegen Mont-de-Marsan gewann, 42-33. Die anderen eindeutigen Spiele: Oyonnax hat 26-11 gegen Brief gewonnen, vor 7.500 Fans, ausverkauftes Haus in Oyonnax, das ist fast die halbe Stadt. Valence auch vor 7.500 Leuten gegen Colomiers gewonnen, 32-25. Und die beiden spannenderen Spiele noch: Carcassonne 25-22, überraschender Sieg gegen Grenoble.
Carcassonne?
Immer noch sehr abgeschlagen in der Tabelle, aber sie geben sich nicht auf. Das muss man ja positiv anrechnen.
Also zwischen ihnen und Bizet, die sich auf dem 15. Platz befinden, liegen ja so 35 und 43 Punkte. Sind nach Adam Riese 8. Das sind dann noch zwei Spiele, die Carcassonne gewinnen müsste und Bizet verlieren.
Jetzt wäre es doch das schön gewesen,
ist jetzt nicht unmöglich.
Bei den Fan-Days,
aber
den
Derby-Spieltag, so als
Lokalrivalen auch tatsächlich gegeneinander spielen würden. Das wäre doch was gewesen. Aber hey, ich mach den Plan nicht. Kriegen wir leider nicht.
Berühmtes 8-Punkte-Spiel. Ja, zumal man ja auch sagen muss, dass Carcassonne, ich glaube, mit dieser Niederlage gegen Mont-de-Marsan zu Hause auch, glaube ich, so einiges verspielt hat. Ne? Also hätten sie das Spiel gewonnen, dann wäre es eben jetzt, ja, würde es ganz anders aussehen. Dann wäre eben jetzt Carcassonne nur 4 Punkte entfernt, also ein Sieg. Aber so, ja, es wird auch nicht einfacher für Carcassonne. Ne? Also sie haben jetzt noch Colomiers, das wird nichts, haben dann am Freitag, den 24. spielen sie dann gegen Béziers. Ne? Das wird dann das Duo-Dei-Spiel. Aber selbst wenn sie das gewinnen müssten, müssten sie noch entweder gegen Brief gewinnen
Biarritz
oder gegen
auch
Biarritz.
Punktespiel werden. Oh, ich denke, das wird nichts mehr. Also ich glaube auch, dass
was sie... Was denkst du denn, Marc?
Haben sich zu lange... Also...
also Béziers, die müssen nochmal in Provence... Also Béziers ist jetzt... So, nur, dass ich das einmal sagen kann. Bizet muss jetzt nochmal ran in Provence, wenn sie verlieren. In Carcassonne. Also, wenn Carcassonne muss gewinnen. Und was dann nämlich passiert, und das ist gut für Carcassonne, wenn sie Bizet gewinnen, spielt Bizet gegen Biarritz. Das heißt, Biarritz gewinnt oder verliert, dann können sie sich theoretisch, wenn sie Bizet gewinnen, Carcassonne, noch Biarritz schnappen, weil gegen Biarritz müssen sie auch nochmal spielen.
Rechnerisch ist immer viel drin. Aber ich glaube ehrlicherweise nicht dran. Alter.
Weil vielleicht, um das Ganze zu verschuldigen, Biarritz spielt nochmal gegen Agen, werden sie verlieren. Die spielen morgen um 21 Uhr. Das ist in Agen. Dann spielen sie in Colomiers. Dann kommt Colomiers zu ihnen. Und auch gegen Colomiers wird es schwer. Dann spielen sie gegen Biarritz und dann gegen Carcassonne. Das heißt, die letzten beiden Spieltage der Pro de Deux werden in Richtung Abstiegskampf
Und das wünschen wir uns
extremst
ja auch
spannend.
eigentlich. Nein,
Extremst,
nicht nur eigentlich,
extremst
das wünschen wir
spannend.
uns absolut. Finde ich fantastisch. Meine
Also ich wünsche mir das natürlich nicht. Ja, ich bin in Nevers. Ich würde gerne, dass wir alle Spiele gewinnen und dass es um die Top 6 geht. Aber für jeden, der ja vielleicht Rugby aus der anderen
Ja,
Perspektive
ich finde es
schaut,
auch
für
für die
jeden
Liga
Fan,
einfach
ja,
gut.
hast du natürlich vollkommen recht.
Aber gut, ich bin gespannt. Also viel spannender finde ich natürlich, wer aufsteigt. Aber dazu kommen wir gleich noch. Aber noch um der Vollständigkeit halber, DAX hat zu Hause gegen Swoyong Lam gewonnen, 22-17, und Maxim Oldmann hat den ersten Versuch des Spiels beigesteuert. Ja, wild, also wie es, ja, guckt euch gerne mal das Highlight-Video dazu an. Also, das sind Versuche, die da teilweise gefallen sind, wo du denkst, wie kann das jemals passieren? Aber naja, es ist passiert und DAX feiern. Und was war das andere, was haben sie denn gefeiert? Die
Es
Gegentribüne hat
ist
irgendein
passiert.
Jubiläum gefeiert, aber ich bin mir nicht sicher, welches. Naja, die feiern in Anführungszeichen große Feierlichkeiten. Kommen wir noch zur dritten Liga. Dort ein Spieltag vor Ende, also einen Spieltag haben wir noch. Ging es ja jetzt wirklich heiß noch hier darum, wie die Top 6 verteilt sind. Und Nizza will sich nicht in die Karten schauen lassen und hat eine C15 nach Albi geschickt, die sie potenziell im Finale wiederfinden. 50 zu 7 hat Albi gewonnen. Also schon eine, ich würde sagen, Statement, aber wie gesagt, Nizza wollte sich halt überhaupt nicht in die Karten gucken lassen. Ob das eine Taktik ist, die sich am Ende auszahlt, warten wir mal ab. Rouen hat 24-34 gegen Chambéry verloren. Bourg-en-Bresse hat 23-25 gegen Massy verloren. Lille hat 7-37 gegen Bourgoin verloren, was ich sehr, sehr enttäuschend finde. Für ihre Verhältnisse volle Stadion haben viele Spieler verabschiedet. Also, ich sag mal, dafür, dass sie eigentlich keinen Umbruch zur neuen Saison machen wollten, waren es sehr, sehr viele Spieler, die sie verabschiedet haben. 20, glaube ich. Also. Ich weiß nicht, wie man das sonst nennt, wenn nicht Umbruch. Aber du, das müssen die sagen. Aber ja, trotzdem sehr, sehr enttäuschend, dass man am Ende letztes Heimspiel, du verabschiedest so viele Spieler und dann kriegst du so in da bis hättest du genauso gut Regis Montagne auf der Straße begegnen können. Narbonne hat 45-12 gegen Périgueux gewonnen. Auch ein wichtiger Sieg am Ende vor 5.500 Fans. Direktes Duell, also es war schon wichtig, sind damit erstmal auf den dritten oder vierten Platz hochgeklettert, sichern sich oder eine gute Ausgangslage, um im Viertelfinale ein Heimspiel zu haben. Aber ja, da nächste Woche mehr, wie gesagt, das war jetzt erstmal der vorletzte Spieltag. Da wird es nächste Woche nochmal heiß hergehen. Bei den Frauen natürlich ein Spieltag, der komplett davon durcheinander gebracht wird, dass die ganzen Nationalspielerinnen nicht da sind. Ist also für mich ehrlicherweise ein Spieltag. Also bei den Top 14, bei den Männern, da gibt's, kann man darüber streiten, ob das Sinn ergibt oder nicht. Ja, das machen wir natürlich.
Ja,
Ich
die Ergebnisse kannst
frage
du
mich
trotzdem mal
nur, wie, also
durchgeben.
sind halt teilweise recht gar nicht mal so aussagekräftig. Lille 19-13 gegen Lyon. Am Ende zu wenig, aber immerhin Punkt für Lille. Rechnerisch ist es, glaube ich, sogar noch möglich, aber naja. Vor allem bei Toulon hat 5-16 in Bobigny oder bei Bobigny verloren. Bordeaux hat trotz der Abwesenheit von U16 Spielerinnen, glaube ich, oder 17, ja, klar gegen Toulon, gegen Montpellier gewonnen, 28-13. Romagnat hat 25-0 gegen Grenoble gewonnen und Blagnac hat das Derby gegen Toulouse mit 0-13 verloren. Das zweite Spiel als Medical Joker für Marjorie Mayence, ehemalige Kapitänin des 7-Nationalteams von Frankreich, hat damals auch Silber mit den Französinnen in Tokio gewonnen. ja, nochmal für zwei Spiele aus der Rente gekommen. Ursprünglich ein, also ich sag mal, entweder ein sehr geglückter oder ein sehr missglückter April-Scherz, denn eigentlich sollte ihre Rückkehr ein April-Scherz sein. Und dann haben sich alle gesagt, ja, aber warum eigentlich nicht? Und daraufhin hat sie jetzt, ist sie jetzt aktuell als Medical Joker wieder dabei. Also entweder sehr, sehr gut gelaufen oder sehr schlecht gelaufen. Muss man dann entscheiden. Wie gesagt, wir freuen uns darauf, nächste Woche einmal einen Blick auf die Playoffs der National Dö zu werfen. Die Fandays, der Derby-Spieltag in der ersten und zweiten Liga steht natürlich an mit einigen sehr spannenden Duellen. Und auch die dritte Liga hat natürlich den letzten Spieltag. Auch da werden wir darauf danach dann auf die Playoffs schauen. Ich würde ansonsten sagen, wenn nichts weiter ansteht, war es das von unserer Seite. Und ich wünsche ein schönes Rugby-Wochenende. Ciao.
Macht's gut. Tschüss.
Er hat alles gewonnen. Meisterschaften, Pokale, die Champions League. Und trotzdem, für viele bleibt Stefan Effenberg bis heute ein Feindbild. Ein Moment hat dafür gereicht. Dallas 1994, ein Mittelfinger und eine Karriere im DFB-Team, die ab da quasi vorbei war. Doch da beginnt sie eigentlich erst, die eigentliche Geschichte des Stefan Effenberg. Die Geschichte eines Spielers, der nie gefallen wollte, der nie zurückgerudert ist und der bereit war, alles zu verlieren, nur nicht sich selbst. Vom Tiger zum Cheffe beim FC Bayern, vom Ausgestoßenen zum Champions-League-Sieger. Das ist die Geschichte von Stefan Effenberg. Alles gewonnen, außer die Menschen. Ab sofort bei den 100 Fußballlegenden, überall, wo es Podcasts gibt.